Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 101. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant. Homeoffice, hybride Modelle, ständige Erreichbarkeit. All das bringt natürlich mehr Freiheit, aber eben auch neue Belastungen. Immer mehr Menschen erleben, wie eng Arbeit und Gesundheit miteinander verknüpft sind. In diesem Kontext ist mentale Gesundheit längst kein Tabuthema mehr, sondern eine entscheidende Grundlage für Produktivität, Kreativität und Zufriedenheit. Doch was macht einen wirklich gesunden Arbeitsplatz aus? Welche Rollen spielen Führungskräfte, Unternehmenskultur und Selbstorganisation? Und wie kann New Work dazu beitragen, dass Arbeit uns stärkt, anstatt uns krank zu machen? Das erfahren wir jetzt.
Talk der Woche.
Ich habe mich mit Kira Marie Krämer unterhalten. Sie ist Autorin, Dozentin und Podcast-Host. Als einer der bekanntesten New Work-Stimmen auf LinkedIn setzt sie sich dafür ein, eine Arbeitswelt von morgen positiv zu gestalten. Ihre Mission? Menschen inspirieren, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, Veränderungen anzustoßen und Wissen zu teilen. Sie spricht offen über mentale Gesundheit und gibt praktische Tipps, um anderen ähnliche Erfahrungen zu ersparen. Welche Erfahrungen meint sie? Das hört ihr jetzt. Kira, sehr schön, dass wir uns heute unterhalten können und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Freue mich auch sehr. Ich würde gerne fragen, wie bist du persönlich zu dem Thema New Work und mentale Gesundheit am Arbeitsplatz gekommen? Gibt es da eine Geschichte oder ein Schlüsselerlebnis zu?
Ja, da gibt es zwei Schlüsselerlebnisse. Also einmal zum Thema New Work bin ich gekommen, weil ich 2019 meinen Master beendet habe und bin dann in die Anstellung gegangen. Im Bereich Event war das damals noch. Und dann hat meine damalige Chefin gesagt, sie hat nicht genug zu tun für mich für eine 40-Stunden-Woche. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, weil ich habe noch meine Selbstständigkeit. Die habe ich im Master die ganze Zeit gehabt. Und war dann 60% angestellt im Event und 40% selbstständig im Marketing damals. Und das hat mich dann Anfang 2020, dann auch während natürlich Corona, dazu getrieben, mich mit dem Begriff New Work ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, weil so ein flexibles Arbeitsmodell war damals noch nicht normal. Heute machen das ja immer mehr Menschen, dass sie sich während ihrer Anstellung auch gleichzeitig selbstständig machen. Mhm. Damals war das noch nicht so normal. Und ich habe dann gemerkt, oh krass, da gibt es einen Begriff für, der heißt New Work. Schauen wir mal hinter die Kulissen, was da so hintersteckt. Ja, und dann habe ich mich da sehr belesen zu dem Thema, auch 2022, zwei Jahre später, auch zu positioniert bei LinkedIn. Ich habe noch eine Weiterbildung gemacht zum New Work Facilitator und einfach selber sehr viel beigebracht. Und ja, so hat sich dann sehr, sehr viel ergeben, wie zum Beispiel mein eigener Podcast oder das Schreiben meines Buchs, da wurde ich für gefragt, oder Speakings auf verschiedenen Bühnen. So bin ich zum Thema New Work, hat es mich quasi so ein bisschen gefunden. Und mentale Gesundheit hat mich auch gefunden, wenn man das so positiv sagen kann. Ich habe nämlich auch 2022, also du merkst schon, es war so ein sehr, sehr prägendes Jahr. Ich habe zwar zu meinem Herzensprojekt oder Herzenskonzept gefunden, gleichzeitig war das aber auch ein Abschied aus einer Zeit, aus der Eventwelt, aus der Marketingwelt hin zu in eine neue, hat sich sehr viel überschnitten, auch viele private Themen. Und im Mai habe ich schon gemerkt, so irgendwas stimmt nicht. Also habe so den Drive verloren, den Antrieb, den ich eigentlich immer habe, sehr viel Energie. Also mir macht auch Arbeiten einfach sehr viel Spaß. Und dann habe ich das ein paar Monate ignoriert und war dann im Juli beim Hausarzt und er meinte dann so zu mir, ja, ihre Symptome sind jetzt schon eher so therapeutischer Natur, suchen Sie doch mal jemanden auf, und hat mir eine Überweisung gegeben mit Verdacht auf Burnout. Und ich dachte damals so, ja, warum soll ich denn Burnout haben? Mir geht's doch gut und ich habe ein gutes Umfeld und meine Arbeit macht mir Spaß und so. Und dann war ich ein paar Monate später, also wirklich erst im November, dann in der Therapie und habe dann die Diagnose Depression bekommen. Also es war schon ein sehr langer Prozess, auch so ein Akzeptanzprozess, weil ich auch dachte, ja, das ist Schwäche. Also in Therapie zu sein, sind wir auch, glaube ich, viele von uns mit groß geworden, dass sowas Schwäche ist. Und ja, dann habe ich mich relativ schnell dafür entschieden, darüber zu sprechen, weil ich auch gemerkt habe, dass, wenn ich darüber spreche, ich mit ganz anderen Menschen über andere Themen rede. Weil vorher war das für mich gar kein Thema, darüber zu sprechen. Also eigentlich ging es mir gut. So. Und ja, so haben mich beide Themen gefunden. Ich bin für beide Themen sehr sichtbar und ja, kann da aus eigener Erfahrung sprechen und freue mich da auch immer so zu inspirieren.
Vielen Dank, dass du es mit uns teilst. Es fragen sich wahrscheinlich viele, wie sieht denn ein gesunder Arbeitsplatz aus? Mhm. Woran kann ich festhalten oder überprüfen, habe ich einen gesunden Arbeitsplatz oder schadet er mir eher?
Ich glaube, beim Thema Gesundheit am Arbeitsplatz oder das Aussehen eines gesunden Arbeitsplatzes assoziieren sehr, sehr viele mit ergonomischen Dingen. Also Dinge, die man sehen kann. Vielleicht ein guter Stuhl, ein höhenverstellbarer Schreibtisch oder generell die Ausstattung, die dafür sorgt, dass man körperlich gesund ist. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr als jetzt körperliche Gesundheit am Arbeitsplatz. Also besonders die psychologische Gesundheit ist super wichtig, also mentale Gesundheit. Und ein gesunder Arbeitsplatz, finde ich, bietet sehr viel Freiheit und Struktur zugleich. Also es gibt klare Erwartungen, klare Arbeitslast und aber auch genügend Pausen und Pausen, die auch ernst genommen werden. Das ist ja auch oft ein Thema. Und aber auch so die Möglichkeit, Fehler ohne Angst zuzugeben, also eine offene Fehlerkultur zu leben. Und dafür ist die Basis natürlich psychologische Sicherheit, Vertrauen untereinander. Also für mich bedeutet ein gesunder Arbeitsplatz nicht nur den Fokus auf die körperliche Gesundheit, sondern auf das Ganze. Also auch nicht nur mental, weil körperliche Gesundheit ist auch wichtig und genauso wichtig. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass jeder in psychisch gesunden Teams im Schnitt 23% produktiver und auch 6-mal weniger krank ist. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, um sich darum zu kümmern.
Welche psychischen Belastungen nimmst du denn am häufigsten wahr in Unternehmen?
Stress. Mhm. Und Stress nicht unbedingt, den man bekommt, sondern auch den man sich selber macht. Es gibt zum Beispiel den Nocebo-Effekt, also der kleine Bruder vom Placebo-Effekt. Und das zeigt, wie viel Stress wir uns selber machen. Zum Beispiel, wenn wir eine neue Aufgabe annehmen oder bekommen und alle im Umfeld sagen, oh, das ist so anstrengend gewesen, als ich das gemacht habe. Und um Gottes Willen, mit der Führungskraft zusammenzuarbeiten, oh, das wird so anstrengend für dich. Und dann primet man sich automatisch schon so negativ und wird wahrscheinlich auch eine negative Erfahrung haben. Und das ist dieser Nocebo-Effekt. Das heißt, Stress ist ein ganz wichtiger Punkt, sowohl von außen als auch von innen. Und auch das Thema Erwartungshaltung, unausgesprochene Erwartungen, die nicht klar kommuniziert wurden. Also Kommunikation ist so essentiell in der heutigen Arbeitswelt. Lieber zu viel sprechen miteinander als zu wenig.
Absolut. Also wir haben zum Beispiel Psychologen, die zu uns ins Unternehmen kommen und wir arbeiten auch mit Apps für mentale Gesundheit, wo sich unsere Mitarbeiter ganz unkompliziert und anonym über die App informieren können und dann aber auch schnell mit einem Psychologen sprechen. Und finde ich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Aber wenn wir zurückkommen wieder auf Stress und stressbedingte Erkrankungen, die dann in einem Burnout wie bei dir oder wie bei dir vermutet, ja, oder dann Depressionen enden können, gibt's typische Symptome, auf die man achten könnte?
Also laut der WHO gibt es da eine Zahl, die sagt, dass Depressionen bis 2030 die häufigste Krankheitsursache weltweit sein werden. Und Burnout gehört auf jeden Fall dazu. Und Burnout ist ja oft oder meistens arbeitsbedingt. Das heißt, die Arbeit hat einen großen Faktor auf den Punkt, wie es uns geht. Und das dürfen wir nicht mehr getrennt betrachten. Also Arbeit und Privat bedingt sich natürlich. Und dann sind so klassische Symptome Schlafstörungen, ganz klar, hatte ich damals auch. Konzentrationsprobleme, dass man sehr reizbar ist. Auch schwer im Arbeitsleben, also in der Zusammenarbeit und dass man sehr schnell erschöpft ist. Also dass so einfache Aufgaben sehr schwer fallen und man relativ schnell sagen muss so, oh, ich kann nicht mehr. Und das sind sehr große Symptome oder starke Symptome dafür, dass man merkt, es stimmt irgendwas nicht. Und da sollte man nochmal genauer hingehen und hingucken. Und In Deutschland geben fast 60% der Beschäftigten an, regelmäßig unter Stress zu leiden. Finde ich auch eine sehr hohe Zahl, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde es fast niedrig. Ich dachte, ja? wäre höher. Ich dachte ja, also 70-80%, ja.
Ja, krass, okay. Hm. Ich fand es schon relativ hoch. Dafür, dass, ja, also klar ist Stress auch oft so ein Statussymbol noch. Dass ja auch viele sagen, oh, ich habe so viel gearbeitet, oh, ich habe gerade so viel Stress. Und alle denken so, wow, die Person muss sehr erfolgreich sein. Dabei hängen abgeleistete Stunden und Erfolg natürlich nicht zusammen. Aber trotzdem finde ich, so Stress sollte eigentlich nicht mehr so hoch sein, dass Menschen das so hoch beantworten mit 60%. Weil wir dürfen ein bisschen mehr aufeinander aufpassen, finde ich.
Absolut, absolut unterstütze ich zu 100%. Jetzt befasst du dich ja auch vor allem mit New Work.
Mhm.
Und kannst du uns erklären, was das genau ist? Ja, weil ich glaube, viele haben im Kopf Tischkicker, Hängematte.
Obstkorb.
Kostenloses Obst, genau, Obst. aber das ist es ja nicht.
Nee.
Was ist es genau?
Also das Konzept wurde in den 1980ern begründet von Friedrich Bergmann, der im Kern die Lohnarbeit hinterfragen wollte und sagen wollte, Leute, macht es überhaupt Sinn, in manchen Jobs oder im Großteil der Jobs wirklich nur noch nach Zeit zu vergüten? Natürlich in vielen Jobs ist es so und muss es auch so bleiben, aber ich glaube, in den meisten muss es gar nicht mehr sein. Da kann man wirklich eher nach Ergebnis vergüten. Auf jeden Fall, das war so die Motivation damals. Und natürlich hat das Konzept innerhalb von Corona-Zeiten sehr viel Aufwind bekommen, weil alle ins Homeoffice gegangen sind und dann New Work gleich Homeoffice war. Auf einmal war Corona vorbei und dann war so neue Art zu arbeiten die 4-Tage-Woche. Dann war New Work gleich 4-Tage-Woche und Homeoffice. Also es wird versucht, immer relativ einfache Erklärungen zu finden für ein Konzept, das super groß ist. Also es geht bei New Work um das große Ganze. Wie können wir mit der Arbeit auch unsere Gesellschaft besser machen? Unsere Gesellschaft im Privaten, aber auch so dieses große Ganze, unsere Welt und diese Nachhaltigkeitsthemen auch nochmal vorantreiben. Also Friedrich Bergmann hat auch sehr viel ganzheitlich gedacht von Arbeit und Gesellschaft. Und das vertrete ich total, weil ich bin mehr als meine Arbeit. Ich bin aber auch mehr als mein Privatleben. Und alles bedingt sich. Und das ist so das Große und Ganze. Und natürlich gibt es dann verschiedene Stationen von New Work, wie zum Beispiel Corporate Health, also ne, Gesundheit am Arbeitsplatz, oder auch Flexibilität oder auch Diversity. Also es sind so ein paar Stationen, wenn man sich das mal angucken möchte, gibt es die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut, die zitiere ich immer ganz gerne, weil die da wie so eine U-Bahn-Map aufgebaut, die verschiedenen Megatrends zeigen und die verschiedenen Stationen sind quasi die Untertrends von diesen jeweiligen Megatrends. Und ein Trend heißt auch New Work, beziehungsweise mittlerweile Future of Work, weil der Begriff New Work ein bisschen Buzzword geworden ist, leider. Mhm. Aber daran orientiert sich zum Beispiel auch mein Buch an der Megatrend-Map. Und ich wollte ein Buch schreiben damals, was sich einfach lesen lässt, nicht so ein dicker Wälzer ist, nicht so theoretisch, sondern anhand von Beispielen und einfach erläutert, was New Work ist. Und am Ende gibt es auch ein Zitat und das darf man natürlich auch gerne nutzen, weil es gibt kein einheitliches Zitat für New Work. Das ist einerseits sehr positiv, weil man es sehr weit interpretieren kann, andererseits sehr negativ, weil es keine Blaupause gibt. Und mein Zitat lautet, New Work entwickelt Arbeit so weiter, dass wir erfülltere Menschen werden. Und das ist New Work.
Ja, also es ist ganz im Spirit von Friedrich Bergmann, der ja sagte, New Work ist am Ende Arbeit, die du wirklich, wirklich machen möchtest.
Und er hat auch gesagt, Arbeit, wir sollten nicht der Arbeit dienen, sondern Arbeit sollte uns dienen. Und ich glaube, Das ist das, was gerade auch in der Gesellschaft passiert, dieser Mindset-Shift. Und natürlich hat Corona da einen großen Beitrag zu geleistet.
Also ich frage mich auch, also gerade während Corona und alle im Homeoffice, ja, war man ja ständig erreichbar. Man hatte keine physische Trennung zwischen Arbeit und Privat. Für den einen war das entspannt, weil er sich im Schlafanzug an den Computer setzen konnte. Auf der anderen Seite war man ja wirklich ständig erreichbar.
Mhm.
Wie hat sich das denn auf die mentale Gesundheit ausgewirkt? Hast du da Daten drüber?
Also es gibt den Begriff Work-Life-Blending. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Es gibt
Nee,
ja
noch nie.
Work-Life-Balance, das ist uns allen ja ein Begriff. Und Work-Life-Blending steht dafür, dass alles sich mehr verblendet quasi, alles mehr ineinander fließt, weil wir Flexibilität leben, vielleicht auch Thema Vereinbarkeit, also andere Arbeitszeiten, dass man nicht nur klassisch 9-to-5 hat, sondern vielleicht auch mal abends arbeiten kann, wenn dem Arbeitgeber das passt und dann eher vielleicht tagsüber andere Dinge erledigen kann. Das führt aber natürlich dazu, wenn ich zum Beispiel abends auf der Couch bin und dann mein Handy in der Hand habe und vielleicht doch nochmal E-Mails checke und das vielleicht nicht als Arbeitszeit angebe, dass es alles sehr stark vermischt wird und das dann zu einer gewissen Ungesundheit führt, wenn man so sagen möchte. Bei mir als Selbstständige ist das natürlich klar, weil ich denke, selbst und ständig ist auf jeden Fall ein Begriff. Man kann irgendwie immer arbeiten. Aber ich finde, das ist sehr gefährlich, besonders bei Angestellten, wo Führungskräfte dann vielleicht auch sagen, ja, uns ist deine Flexibilität wichtig und du darfst so arbeiten, wie es dir gut tut. Gleichzeitig wird aber erwartet, immer erreichbar zu sein. Und hier fehlt es auch oft an Kommunikation und das sehe ich als sehr gefährlich an, muss ich ehrlich sagen.
Bemerkst du einen Unterschied zwischen jüngeren oder älteren Generationen, wenn es um Umgang mit Stress geht und Überlastung?
Ja, Thema Work-Life-Balance auf jeden Fall. Also die Generation Z spricht natürlich offener über psychische Belastungen, was einerseits auch gut ist, andererseits dann auch von den Älteren so gedacht wird, um Gottes Willen sprechen die schon wieder darüber. Die sind ja gar nicht mehr belastbar. Was haben wir damals geleistet? Also ich glaube, hier fehlt so ein Konsens von alt und jung. Die Mitte, also die Generation X steht irgendwie ein bisschen dazwischen und weiß nicht genau, wo sie zugehört. Habe ich auch oft in den Gesprächen erlebt. Und wir Millennials, wir haben meistens so diese Always-on-Mentalität. Also dieses Mindset, das natürlich auch geprägt ist so von der Generation oder den beiden Generationen über uns, weil wir so groß geworden sind. Und Babyboomer haben ja auch gelernt, Stress oft still zu ertragen. Und da muss man auch gucken, was haben wir mitbekommen, was ist uns geprägt worden. Und mehr Verständnis herzustellen zwischen den Generationen, also mehr aufeinander einzugehen. Mhm. Weil für Ältere wirkt das Einfordern von Pausen oft schwach. Und die sagen dann, ja, das ist keiner mehr belastbar. Und für Jüngere ist es einfach gesund, darauf mehr zu achten. Und ich glaube, da nochmal mehr aufeinander einzugehen und vielleicht die Mitte zu finden, ist das Ziel, was Führungskräfte in Unternehmen anstreben sollten.
Ja, also bin ich ganz bei dir. Also so eine gesunde Mitte ist, glaube ich, förderlich, weil wir bewegen uns bestimmt auf dem Spektrum, wie du es gesagt hast, das stille Ertragen von Stress und Belastung. Auf der anderen Seite jüngere Generationen, die fühlen es einfach nicht und kommen dann nicht zur Arbeit.
Ja.
Geht auch nicht.
Nee,
und ich glaube, du brauchst wirklich eine gesunde Mitte zwischen ich halte es mal aus und ich fühle es heute nicht.
Ja, und ich finde auch, die jüngeren Leute dürfen nicht denken, dass Arbeit jetzt einfach nur locker easy ist. Also wenn man Erfolg haben möchte in der Arbeitswelt, dann muss man sich trotzdem immer noch hinterklemmen und auch mal die Extrameile gehen. Und ich glaube, das vergessen sehr viele. Und das finde ich so schade, weil klar, ich gehöre noch zu den Millennials, also ich kratze so an die Gen Z und deswegen werden wir auch oft als Zillennials bezeichnet. Aber ich weiß trotzdem, dass ich für meine Ziele arbeiten muss und dann auch mal mehr machen muss. Und klar gibt es auch Phasen, wo es leichter ist und weniger Arbeit bedarf. Aber wenn ich was haben möchte, muss ich auch was dafür tun und kann nicht einfach nur erwarten, dass das für mich getan wird. Und ich glaube, das ist so in der jüngeren Generation gerade der Fall. Und das stört mich persönlich sehr, weil das macht vieles kaputt, was die Älteren für uns aufgebaut haben.
Wie ist denn dein Blick auf Flexibilität und Freiheit, also flexible Arbeitsmodelle? Hat das Vorteile für mentale Gesundheit oder gibt es da auch Risiken? Also ich denke eher so an Selbstorganisation. Nicht jeder kann oder jede kann sich selbst organisieren und verliert sich dann womöglich. Wie ist dein Blick drauf?
Ja, das ist die Gefahr, ist natürlich dieses ständige erreichbar sein sollen, womit vielleicht auch viele rechnen als Führungskräfte. Das ist ja das, was ich eben meinte. Und wer ständig erreichbar ist, der läuft natürlich auch Gefahr, nie wirklich abzuschalten. Und manche sind dafür gemacht, für Flexibilität und vielleicht auch sehr viel Eigeninitiative, Selbstorganisation und manche eher nicht. Und Studien zeigen da auch, dass Menschen, die abends die E-Mails beantworten, eine 40% höhere Wahrscheinlichkeit für Schlafprobleme haben. Also Flexibilität ist schön, aber man muss sich selbst dann auch Grenzen setzen und die auch einhalten. Und das ist super schwer für viele. Gleichzeitig ermöglicht New Work dann aber auch Flexibilität zum Beispiel zum Thema Remote Work, also Work from Anywhere, wenn es die Organisation erlaubt, dass man dann auch reisen kann, dass man Workation machen kann und sich zum Beispiel auch Pendelzeit spart durchs Homeoffice. Und das erhöht dann auch die Zufriedenheit. Und hier sagen fast 80% der Beschäftigten, dass sie hybrides Arbeiten nicht mehr missen wollen. Und hier gibt es natürlich gleichzeitig Vorteile, gleichzeitig Nachteile. Und ich denke, da haben Führungskräfte auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeitenden gut geht und auch rauszufinden, wer ist Typ für was. Also wen kann man so sich selbst organisieren lassen, ohne dass die Person krank wird? Und für wen ist es vielleicht eher nichts und wer braucht ein bisschen mehr Guidance? Und dann da unterschiedlich drauf einzugehen. Ist natürlich total herausfordernd, keine Frage. Aber Führungskräfte sind aktuell der größte Hebel, den wir haben, um Innovationen im Arbeitsleben voranzutreiben.
Hast du für Leute im Homeoffice vielleicht eine Routine, die du empfehlen kannst, damit quasi das Always-On nicht Always-On ist?
Aber es sind manchmal so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel mal vom Handy, vom Laptop, wo auch immer, weggucken und einfach mal aus dem Fenster schauen. Also wir schauen oft sehr nah an etwas und dann einfach mal in die Ferne zu schauen, das tut den Augen sehr, sehr gut, das ist auch nachgewiesen. Ja. Regelmäßige Pausen, ob es ein Kaffee machen ist, ob es mal wirklich 5 Minuten um den Block gehen. Ich habe einen Hund zu Hause, mit dem muss ich ja auch ab und zu spazieren gehen. Und das tut mir persönlich ganz gut. Dann aber auch feste Routinen haben. Also vielleicht auch eine feste Zeit für Mittagspausen und eine Morgenroutine haben. Und aber auch feste Arbeitszeiten, wenn einer Person das wirklich hilft. Also zu sagen, hey, ich habe jetzt 17 Uhr, 18 Uhr und ich habe jetzt Feierabend. Und dann auch den Laptop zuzuklappen und zuzulassen und nicht mehr mit dem Handy in die E-Mails zu schauen. Also da muss man sich selber auch nochmal so ein bisschen verantwortlich halten, dafür zu sorgen, dass einen das nicht überlastet.
Na, guter Punkt. Und ich glaube auch du hast es vorhin schon gesagt, die Kommunikation mit seinen Kolleginnen und Kollegen und auch Vorgesetzten ist wichtig, dass man sagt, wenn irgendwas dringend ist, nicht, dass die FOMO überhand nimmt und man doch noch irgendwie in die E-Mails schaut, dann ruf mich an und schick mir keine E-Mail.
Genau.
Und glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis.
Ja, also ich glaube, jede Person muss für sich das rausfinden, was für sie gut funktioniert. Ich habe in meinem Buch da auch nach jedem Kapitel so 3 Fragen drin, die man beantworten sollte, um rauszufinden, wie arbeite ich am besten. Weil ich finde, wir können nicht erwarten, dass Führungskräfte oder die Organisationen, in denen wir arbeiten, für uns rausfinden, was uns gut tut. Das müssen wir schon selber wissen und auch teilweise echt selber einfordern. Aber wenn wir das nicht selber wissen, dann ja, werden wir wahrscheinlich nie so zufrieden sein, wie wir es könnten, wenn wir klar kommunizieren könnten, was wir brauchen und was nicht. Hier geht es um Benefits, hier geht es um, wie werde ich am besten geführt, was sind meine Arbeitszeiten, wann bin ich am produktivsten, was brauche ich, um gute Arbeit zu leisten. Das sind so Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man jetzt so sehr fordernd wird.
Lass uns mal gemeinsam in die Zukunft schauen. Wenn du 10 Jahre vorausschaust, wie sieht für dich der ideale Arbeitsplatz aus?
Ja, also ich muss sagen, ich habe bis letztes Jahr sehr gerne in die Zukunft geschaut. Mittlerweile denke ich so, also warum sind wir so rückschrittlich wieder geworden? Wie schnell ging das jetzt bitte? Deswegen bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich so eintritt, wie ich es mir vorstelle. Aber ich würde mir vorstellen, dass der ideale Arbeitsplatz hybrid ist, flexibel und menschlich und dass die Menschen wirklich in den Fokus gerückt werden und dass das nicht nur ein LinkedIn-Blabla ist, sondern dass das auch wirklich in der Realität ankommt, weil da sind wir noch weit von entfernt. Dass Technologien so Routineaufgaben übernehmen, die vielleicht auch weniger Spaß machen, die uns aber nicht ersetzen, sodass wir Menschen mehr Zeit für Kreativität und auch Zusammenarbeit haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir weniger arbeiten. Weil wenn wir mehr Technologie haben, brauchen wir nicht mehr die gesamte Arbeitszeit, die wir vorher gebraucht haben. Und wir haben so eine mentale Belastung, so eine hohe mentale Belastung, dass wir uns auch erlauben dürfen, weniger zu arbeiten. Also dass man vielleicht auch strukturell sagt, diese 40-Stunden-Woche ist nicht mehr das Nonplusultra, sondern wir reduzieren Oder man vergütet sogar nicht mehr nur nach Zeit, so wie Friedrich Bergmann das damals haben wollte. Das wäre natürlich der Idealfall. Und ich würde mir auch wünschen, dass Mental Health selbstverständlich wie so ein ergonomischer Stuhl ist. Dass ja man Apps zur Stressmessung hat, dass man Führungskräfte hat, die für psychologische Sicherheit sorgen, die als Vorbilder vorangehen, weil das sind die entscheidenden MultiplikatorInnen, die wir brauchen. Und dass Arbeit nicht mehr ein Muss sein muss, also dass man nicht mehr sagt, ich muss noch arbeiten, sondern vielleicht ich will noch arbeiten oder ich arbeite noch. Und dass Arbeit so ein Teil eines gesunden Lebensstils ist, das würde ich mir wünschen.
Ja, also hört sich sehr schön an. Also deckt sich auch mit einigen Betrachtungen von Zukunftsforschern, die sagen, mit zunehmender Robotik wird halt eben repetitive Tätigkeit durch Roboter ersetzt, ob das dann humanoide Roboter oder wie auch immer geartet sind, sodass Menschen weniger arbeiten müssen und mehr Zeit zur Selbstverwirklichung haben, wie auch immer das dann aussieht. Ich glaube, das Ganze funktioniert nur, wenn es irgendwie sowas wie ein Universal Basic Income gibt, also bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja,
das ist
ja.
Das deutsche Wort, was politisch schwierig ist oder eine große Herausforderung. Aber ich glaube, nur so kommen wir dahin und dann, um die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen zu bedienen. Und dann muss natürlich Arbeit sich weiterhin lohnen, wie heute auch, sodass, wenn man mehr möchte, sich das erarbeiten kann in dem Bereich, in dem man sich wirklich, wirklich aufhalten möchte.
Absolut. Und ich hoffe, wir kommen da irgendwann hin und ich hoffe, dass es keine Utopie ist, die wir uns ausmalen und die immer unser Ziel ist und nie erreicht wird. Also natürlich ist es auch immer gut, sich ein Ziel zu setzen und das anzustreben. Und man muss ja auch nicht zwingend jedes Ziel erreichen. Aber ich fände es schön, wenn wir es erreichen, weil jeder von uns tut so viel für eine gute Arbeitswelt. Und ich glaube, wir haben alle dasselbe Ziel. Warum sollten wir es nicht verfolgen?
Absolut. Welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern heute mitgeben? Ganz generell zum Thema New Work oder mentale Gesundheit. Du bist ganz frei in der Gestaltung.
Stellt euch selbst an erste Stelle, bevor ihr euch um andere kümmert. Das habe ich selber lernen müssen. Und hätte ich das früher gewusst, dann wäre, glaube ich, vieles anders gelaufen. Vergleicht euch nicht so viel mit anderen, sondern fokussiert euch auf das, was ihr schon erreicht habt, weil klar, ihr wollt wahrscheinlich irgendwo anders hin, wo ihr jetzt noch nicht seid, aber da, wo ihr jetzt seid, wart ihr vor ein paar Jahren auch noch nicht. Also guckt mal drauf, was ihr schon geschafft habt. Und das Dritte würde ich sagen, seid etwas offener gegenseitig, also für neue Meinungen, für neues Denken, Veränderungen generell gegenüber offen. Also ich glaube, das können wir gebrauchen.
Wunderbar. Kira, ich danke dir ganz herzlich für den spannenden Austausch.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Viel Erfolg mit deinem Buch und danke dafür, dass du dich für New Work und mentale Gesundheit einsetzt. Das ist ganz wichtig.
Ich danke dir für die schönen Fragen.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge.
Ein gesunder Arbeitsplatz bedeutet nicht, ergonomische Möbel zu haben, sondern vor allem psychologische Sicherheit. Klare Erwartungen, eine offene Fehlerkultur, echte Pausen und Vertrauen im Team. Studien zeigen, Teams mit guter psychischer Gesundheit sind 23% produktiver und deutlich weniger krank. New Work ist daher mehr als Homeoffice oder 4-Tage-Woche. Es geht um die Frage, wie Arbeit erfüllend und gesellschaftlich sinnvoll gestaltet werden kann. Flexibilität kann Freiheit schaffen, birgt aber auch Risiken wie ständige Erreichbarkeit, Work-Life-Blending und Überforderungen durch fehlende Grenzen. Deswegen bedarf es einer guten, eigenen Struktur und Planung. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja nochmal ein Random Reminder. Hat dir diese Episode gefallen? Dann abonniere uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreib uns direkt an podcast@ceremtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, dein Gehirn reinigt sich im Schlaf. Wusstest du, dass dein Gehirn nachts auf Selbstreinigung umschaltet? Im Tiefschlaf weiten sich die Zwischenräume zwischen den Nervenzellen um bis zu 60%. So kann das glymphatische System Abfallstoffe wie Beta-Amyloid abtransportieren, quasi wie eine eingebaute Spülmaschine für dein Gehirn. Regelmäßiger tiefer Schlaf fördert deswegen die Konzentration, unser Gedächtnis und senkt langfristig das Risiko für Demenz. Also mein Random Reminder in dieser Woche, dein Gehirn reinigt sich im Schlaf, also nimm deinen Schlaf ernst. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceremtech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.